Authentische Führung wird als eine der wichtigen Kernkompetenzen für eine zukunftsfähige Führung gehandelt. Aber was verbirgt sich dahinter und wie können wir uns alle dem vielleicht ein bisschen mehr nähern? In meiner Folge heute mit meinem Gast John Luck werden wir uns damit auseinandersetzen, mit Musik, Mut und Menschlichkeit. Ich wünsche dir gute Inspiration bei dieser tollen Folge. Hey, herzlich willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Next Level Leadership. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst und ein bisschen, ja, dir neue Inspiration zu Gemüte führst, wie du noch anders in der Führung wirksam werden kannst. Und dafür habe ich dir heute einen ganz besonderen Gast organisiert. Wir sprechen mit John Luck. Stell dir vor, du sitzt in einem Raum, jemand macht Musik, ganz leise, ganz echt. Und plötzlich merkst du, da spricht jemand nicht nur mit Worten, sondern mit allem, was er ist. Und genau so habe ich John erlebt. John ist jemand, der Räume öffnet, mit Musik, mit Sprache, mit seiner Präsenz. Und ja, er hat einen langen Weg zurückgelegt. Er war früher Strategieberater und heute ist er tatsächlich Coach, Musiker, Kinderbuchautor. Und vor allem eben ein Mensch, der sich nicht nur auf den Weg gemacht hat, darüber wird er ein bisschen erzählen, sondern der jetzt auch Menschen auf solchen Wegen begleiten möchte. In dieser Folge sprechen wir über das, was oft zwischen den Zeilen passiert, über Körpersprache, über das Nervensystem, über echte Verbindung in der Führung und darüber, wie wir eine Authentic Leadership, also eine authentische Führung, wirklich lernen und leben können. Und vor allen Dingen zeigt John auf, wie wir als Führungskräfte, als Leader wieder mehr Mensch sein können, ohne uns eben zu verlieren. Alles in allem ist das ein Gespräch geworden über Mut, über Essenz und darüber, was passiert, wenn Kopf, Herz und Körper endlich dieselbe Sprache sprechen. Ich wünsche dir jetzt gute Inspiration mit John. Welcome to the show, John. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, Julia, für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und totaler Vorfreude auf unser Gespräch.
Die ZuhörerInnen haben im Intro schon ein bisschen was über dich erfahren und ich möchte gern mit noch einer anderen Frage anfangen. Auf alles andere kommen wir später. Next Level Leadership hat ja immer ganz viel auch mit Führung zu tun. Aber ich möchte was ganz anderes fragen, was viel auch vielleicht mit Leichtigkeit zu tun hat. Was bedeutet Musik für dich, John?
Oh, was für eine schöne Frage. Was bedeutet Musik für mich? Musik bedeutet richtig viel für mich und ich verbinde mit Musik ganz viele verschiedene Aspekte von mir selbst, des Lebens, ganz viele Höhen, einige Tiefen. Und Musik war für mich lange Zeit ein verbindendes Element. Einfach Hauptsache dieses gemeinsame Musik machen, mit anderen Menschen zusammenkommen und Spaß haben, was lernen, uns ausdrücken. Dann hat sich Musik für mich entwickelt zu einer Form, nach einiger Zeit auch an Leistung, wirklich an Musik ist nur gut, wenn sie einen bestimmten Anspruch erfüllt. Und das war eine Zeit für mich, die dann eher mit sehr viel unangenehmen Emotionen verbunden war. Ach, das ist für mich einfach nur noch ein anderer, höher, schneller, weiter, besser Aspekt geworden ist. Und jetzt in der letzten Zeit, in den letzten paar Jahren, habe ich für mich mehr und mehr erleben dürfen, dass Musik noch viel mehr ist als ausschließlich in Anführungszeichen Unterhaltung, Spaß, Verbundenheit, sondern Musik ist für mich eine essentielle Sprache, die mir hilft, mich tiefer mit mir selbst zu verbinden und die ich auch gerne nutze in Workshops und Retreats, die ich begleite, in denen Menschen sich auch tiefer mit sich selbst verbinden können, sich selbst entdecken können und noch viel mehr ihre eigene Essenz sozusagen erleben können. Das ist ein bisschen, was Musik für mich ist und ich kann noch ganz viel mehr darüber erzählen. Das in a nutshell, genau.
Genau, und ich finde, an deiner Antwort kann man schon sehr schön hören, wie wir uns heute dem Thema Leadership nähern werden, nämlich mal ganz anders. Also so viel vielleicht vorweg. Ich glaube, wir haben heute ein paar ganz, ganz spannende Themen in unserem Gespräch drin. Du bist Kollege von mir, deutlich jünger sicherlich und mit ganz, ganz vielen spannenden Gedankengängen. Und bevor wir da tiefer drauf einsteigen, also wir kommen noch auf ein Kinderbuch, was du geschrieben hast, tatsächlich. Wir werden über gewaltfreie Kommunikation sprechen. Wir sprechen aber vor allen Dingen auch über authentische Führung, Authentic Leadership. Lass uns ein bisschen was drüber sprechen, wie du da hingekommen bist. Und Musik hat da sicherlich irgendwo mal mit einem Sidekick auch eine Rolle gespielt. Ich habe mich natürlich ein bisschen mit deinem Lebensweg beschäftigt und war auch auf deinem LinkedIn-Profil. Witzigerweise haben wir uns ja so tatsächlich kennengelernt, ne, über LinkedIn. Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben, glaube ich, beide irgendwie auf einen Post reagiert und dann haben wir uns angeschrieben oder so, ne?
Ich glaube
Irgendwie.
auch, ja.
Irgendwie sowas. Und dann viele Gemeinsamkeiten entdeckt, unter anderem das Volleyballspielen und Purpose und solche Geschichten. Genau. Also dein Lebensweg ist eher ungewöhnlich. Hast mal irgendwie was mit Technik angefangen, hast sogar mal über Robotik deine Bachelorarbeit geschrieben, warst dann irgendwie strategienah Beratung, hast gearbeitet in der Richtung und bist aber jetzt in eine ganz andere Richtung abgebogen. Nimm uns mal mit in deine Lebensreise an der Stelle. Was hat dich zu diesem Kurswechsel bewogen?
Bin jedes Mal auch wieder fasziniert, wenn ich über meinen eigenen Lebensweg nachdenke und mich Menschen fragen, was machst du eigentlich, was hast du davor gemacht und wie bist du dazu gekommen? Und da muss ich immer wieder schmunzeln. Es fühlt sich an wie so ganz unterschiedliche Leben. Und du hast angefangen so mit Studienzeit und in dieser Vorstudienzeit eigentlich habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und habe ganz viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Also Kinder- und Jugendarbeit habe ich ein Jahr lang gemacht und die 7 Jahre davor, auch neben der Schulzeit. Das war ein ganz essentieller Bestandteil meines Lebens. Und dann habe ich mich gefragt, was möchte ich studieren? Und hinten kam raus, ach, Robotik, das wäre es doch. Das war
Naheliegend.
allein schon, genau, naheliegend. Das war schon eigentlich ein ganz großer Wechsel. Und dann,
Ja.
es hat mich einfach fasziniert, was mit Technik möglich ist. Dann habe ich mich damit ein paar Jahre beschäftigt, Auslandssemester gemacht. Und dann nach dieser Zeit des Robotikstudiums gemerkt, ich würde eigentlich gerne noch eine andere Welt kennenlernen wollen. Ein paar Freunde von mir haben sich in der Welt der Unternehmensberatung aufgehalten und haben da verschiedene Jobs gehabt. Und dann hat es mich auch gepackt sozusagen. Und ich habe bei einer großen Strategieberatung, vielleicht kennen manche von euch, die Roland Berger angefangen, dort in der Welt von Strategieberatung gearbeitet und ganz viele Sachen gelernt. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe mich vor allem darüber gefreut, mit ganz vielen super klugen Leuten sprechen zu können, gemeinsam gestalten zu können. Und dann habe ich aber auch für mich gemerkt, dass diese Organisationskultur eine war, die nicht mit mir sehr stark in Resonanz gegangen ist. Das heißt, nach dieser Zeit habe ich für mich diesen ganz großen Wunsch gehabt, ich möchte gerne in einem Kontext arbeiten, in dem ich Menschen und Organisationen dabei unterstütze, ihre eigene Organisationskultur zu kreieren. Und habe dann viele Jahre Menschen und Organisationen eben dabei begleitet, in den Themen New Work, Selbstorganisation, wie wollen wir eigentlich miteinander? Um dann festzustellen, dass eine der spannendsten Sachen für mich war die Inner Work-Perspektive von New Work. Weil ich ganz oft gesehen habe, wenn irgendwelche neuen Systeme entwickelt wurden, so Selbstorganisation, Soziokratie oder so, Holacracy, das ist dann oft irgendwie gescheitert, das gar nicht so sehr wegen dem Format, Strukturen und Prozessen, sondern oft, dass diese Inner Work-Aspekt aus meiner Sicht noch nicht ausreichend entwickelt war oder nicht in Balance entwickelt wurde mit den äußeren Elementen. Und ich habe mich mein ganzes Leben lang schon für Persönlichkeitsentwicklung interessiert und dann habe ich endlich die Möglichkeit gefunden, mich offiziell auch damit zu beschäftigen, sozusagen. Habe viele Menschen in Führungspositionen begleitet, langjährige Organisationsentwicklungsprozesse, arbeite weiterhin noch bei der School of Life und begleite da eben Leader in New Leadership Journeys sozusagen und habe mich viel beschäftigt mit diesem Thema gewaltfreie Kommunikation, Nervensystem, Regulation von Emotionen und begleite jetzt weitere Organisationen, zum Beispiel die University for Peace. Das ist jetzt ganz neu als Organisation dazugekommen. Wurde von der UN gegründet. Total spannend, mit denen zusammenzuarbeiten. Begleite dann eben Changemakerinnen in ihren eigenen Prozessen. Genau, und sonst noch ein paar andere Sachen, aber vielleicht erstmal bis hierher.
Mir hat mal ein Senior Coach, wir gehen ja alle gerne auch in Supervision, also ich zumindest, weil ich glaube, gerade diese innere Reise, die du angesprochen hast, das ist, glaube ich, die spannendste und wichtigste. Und ohne die geht Führung oder ein gutes Leben zu führen aus meiner Sicht sowieso nicht. Mir hat mal ein Senior Coach gesagt, na ja, das Ganze ist ja letztendlich wie ein Handschuh, den du anziehst, ne? Also, du gehst mit einer Hand da rein und du willst etwas machen, aber was innen nicht greifbar ist, was innen nicht spürbar ist, was innen das Material nicht hergibt, das kann der Handschuh draußen auch nicht bewirken. Und ich fand das Bild so faszinierend, also dieses von innen nach außen. Und wir gucken aber immer alle nur außen auf den Handschuh, ne? Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Herausforderung, die wir in vielen Organisationen, auch im Einzelcoaching, immer wieder haben, dass die Fragen kommen mit, die Prozesse funktionieren nicht, keine Ahnung, irgendwelche Zusammenarbeitsabläufe laufen nicht. Wie sage ich das besser? Also ganz, ganz viel Oberflächentraining passieren soll. Und aber das Innere darunter gar nicht bereit ist dafür. Also so dieses, keine Ahnung, ich habe Streit mit jemandem. Ja, aber was ist denn deine Haltung zu Streit? Und das ist für mich auch ein absolutes Lieblingsthema, darauf immer wieder zu arbeiten. Wie erlebst du das heute? Wie hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt aus deiner Sicht? Gerade so ein Thema wie wir spüren da mal rein oder ich nenne jetzt auch mal so einen Begriff wie Spiritualität im Business oder ne? Neudeutsch Embodiment, da sind ja ganz, ganz viele Sachen dabei, die eigentlich im Kontext von New Work gute Konzepte sind, die aber aus meiner Sicht immer noch ein Problem haben zu landen, weil, ja, weil, warum, John? Erklär uns das.
Ja, also ich teile auf jeden Fall deine Beobachtung und ich arbeite mit den verschiedensten Organisationen von kleines Start-up bis Großkonzern und beobachte in den unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedliche Offenheit. Und ich finde es so spannend zu beobachten in Organisationen, was ist die vorherrschende Kultur und was ist anschlussfähig. Und da ist vor allem für mich das Thema Sprache wichtig. Also was für eine Sprache können wir verwenden, um bestimmte Fähigkeiten, Ansichten, Frameworks vermitteln zu können? Und es gibt einige Organisationen, die total offen sind für, was du auch angesprochen hattest, Embodiment oder allein diesen Gedanken, Konflikte als Wachstumspotenzial zu sehen und nicht quasi Konflikten aus dem Weg zu gehen.
Schon mal ein
Und es ist
wichtiger
ja auch ein
Ansatzpunkt, ne?
Unglaublich wichtiger Ansatzpunkt, vor allem in diesen Zeiten, in denen sich die Welt ständig verändert und Organisationen mehr und mehr Innovationskraft sich wünschen, ist es natürlich auch wichtig, wir können nur innovativer sein, wenn wir den Status quo auch in Frage stellen können. Und wenn es keine Kultur gibt, in der man Konflikte auch erlebt und halten kann und Spannungen halten kann, unterschiedliche Perspektiven halten kann und die dann sozusagen auflösen, um in Entwicklung umzusetzen, dann wird auch Innovation nicht stattfinden. Und ich glaube, das ist so die Frage der Sprache, womit ich oft auf viel Resonanz stoße, auch bei Organisationen, in denen die Kultur vielleicht bis jetzt noch nicht so war, dass da eine Offenheit ist für New Work-Ansätze oder alleine Gedanke, innere Arbeit, ist so diese Sprache von entweder ihr wollt als Organisation überleben, dann muss sich irgendwas ändern und was braucht es dafür? Oder die Frage, ihr wollt vorne mit dabei sein, wenn es um Innovation geht, in eurem Marktsegment und was braucht es da dafür? Also dann quasi die Menschen und die Organisation da zu treffen, wo sie gerade sind, bei den aktuellen Herausforderungen, und eine Sprache zu verwenden, die auch anschlussfähig ist.
Ja, ich finde das total faszinierend, wenn man jetzt sieht, ne, wir reden über solche Themen, dein Werdegang, ne, von wo du gekommen bist, dieses zukunftsfähige Robotik mit Kindern zu tun haben. Was ist gerade bei heranwachsenden Kindern Thema? Sprache, ne? Also wie oft, gerade bei, ich habe zwei kleine Jungs gehabt vorher, jetzt sind die schon größer, sind schon ein bisschen älter. Aber wie oft haben die sich dann gehauen, wenn sie einfach die Worte nicht mehr gereicht haben? So, ja. Und diese Prinzipien jetzt eine Ebene höher zu tragen, quasi in ein Next Level zu bringen. Gab es irgendwo einen Moment, wo es wie so Klick gemacht hat bei dir oder so, wo du gesagt hast, so, das ist wirklich das, wo ich jetzt meine Energie reinstecken möchte? Oder hat sich das einfach irgendwie so ergeben? Oder was zieht dich da rein in dieses ganze Feld?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, zu unterschiedlichen Zeitpunkten meines Lebens haben mich unterschiedliche Sachen motiviert. Und in dieser Zeit von Strategieberatung, Unternehmensberatung, um ganz ehrlich zu sein, was mich motiviert hat, war so dieser Gedanke, ich will erfolgreich sein in unserer Gesellschaft. Ich will ganz oben mit dabei sein. Und was ich aus meiner damaligen Perspektive als ganz oben mit dabei sein gesehen habe, war bei einer großen Strategieberatung zu arbeiten, um dann auch mit
Noch nicht der
Geschäftsführenden.
schlechteste Weg.
Total. Und das mit 24 dem nachgehen zu können, hat mich total ja, begeistert, einfach zu sagen, hey,
Ja.
mit 24 bin ich in dieser Welt unterwegs, hat mich sehr gefreut. Und ich habe viele, viele Sachen auch sehr, sehr gut dort empfunden. Und ich glaube, dann hat es für mich in mir so einen Moment des Bewusstseins gegeben, in dem ich gemerkt habe, ach, meine Werte sind eigentlich andere. Und ich will keine von diesen Tätigkeiten irgendwie als, das ist ein guter Job, das ist ein schlechter Job, irgendwie abtun. Überhaupt nicht. Und ich habe einfach gemerkt, dass sich meine Werte im Laufe meines Lebens immer wieder ein
Ja.
bisschen verschoben haben. Und basierend darauf habe ich dann neue Entscheidungen gefällt und neue Wege gegangen. Und ich glaube, das, was mich über die letzten vielleicht, ja, 10 Jahre sehr stark begleitet hat, ist dieser Wunsch nach, ich möchte das für mich authentischste Leben führen.
Ja.
Authentizität und Integrität ist mir extrem wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, was mich jetzt im Endeffekt zu diesem Thema authentische Führung, Authentic Leadership gebracht hat, weil ich gemerkt habe, dass es nicht nur mir wichtig ist als Mensch, sondern auch ganz große Qualitäten hat in diesem Führungskontext. Und Authentizität hat sich für mich auch gezeigt in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren, war ich Teil von so vielen Retreats und Trainings, in denen es sehr, sehr tief geht. Und diese Welt von Persönlichkeitsentwicklung, auch Spiritualität, Embodiment, sind bestimmt Welten, die vielleicht nicht direkt anschlussfähig sind in vielen der Organisationen, mit denen ich arbeite. Aber ich sehe mich so ein bisschen als Brückenbauer oder als Übersetzer, um
Ja.
Sprache zu finden, die dann diese Wissen und Erfahrung, was ich total wertvoll finde, auch zugänglich macht. Das heißt, ich glaube, das ist so mein Weg von ein authentisches Leben führen, heißt für mich auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, so zu nehmen und mit der Welt zu teilen, auf eine Art und Weise, die sich für mich authentisch anfühlt und die bereichernd für andere ist. Und da wähle ich dann eben gern die passende Sprache dafür.
Schön. Lass uns noch kurz die Begriffe Embodiment und Spiritualität noch einmal klären und dann würde ich wirklich gerne in das Thema Authentizität und was hat das, ne, warum authentische Führung? Spiritualität, den Begriff überhaupt im Business zu verwenden, hat mich am Anfang echt Überwindung gekostet, weil ich wusste, der ist nicht anschlussfähig in weiten Teilen. Ist er noch nicht. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was du oder ich oder der die Zuhörende, ne, auch unter Spiritualität versteht. Vielleicht tauschen wir uns einmal dazu aus, weil ich finde schon, dass das Spirituellste, was du tun kannst, ist das, was du bist, nach außen zu bringen. Ne? Also dich dahin zu entwickeln, zu dem Menschen zu werden, der du sein kannst. Manche Leute nennen das das höchste Selbst, andere sagen, naja, deine Genetik zum Blühen zu bringen, ja. Aber diesen Beitrag eben zu leisten, der in dir steckt und den du leisten kannst, damit etwas, das Bestmögliche passiert, was auch immer das ist, ohne bewerten zu wollen, ja. Und ich finde, gerade da haben wir im Business ganz viele Möglichkeiten. Also wenn wir in Richtung Teamarbeit denken oder so, wo nicht jeder alles macht, sondern wo jeder seine Stärken einbringt, ist eine gute Teamarbeit kann was Hochspirituelles sein, finde ich. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mein eigenes spirituelles Weltbild sozusagen, wie ich. Ich sage immer gerne, dass ich mir so ein, ich sage es mal auf Englisch meistens, ein Mental Model. Also ich habe eine eigene Weltsicht, die ich aktiv wähle. Aktiv wähle, weil ich glaube, dass sie mir und anderen dient.
Ja.
Und die teile ich in den verschiedensten Kontexten, eben auf die verschiedenste Art und Weise. Ich glaube, wenn du magst, kann ich gerne mit dir meine spirituelle Weltsicht
Bitte.
sozusagen teilen. Und zwar, ich habe meine Marke sozusagen für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung auch gegründet, die heißt Essence und ist streng damit verbunden. Ich glaube, dass es und wenn ihr jetzt gerade zuhört, ihr müsst nichts davon annehmen, es ist
Dein
meine eigene
Angebot.
persönliche Sicht, mein Angebot. Ich glaube, dass es ein Bewusstsein gibt, was ich in verschiedensten Formen ausdrückt. Und diese verschiedensten Formen können sein, wir Menschen, es kann die Natur sein. Und ich glaube auch innerhalb von uns Menschen sozusagen ist jeder und jede von uns ein einzigartiger Ausdruck dieses ein Bewusstseins sozusagen. Und was wir machen können, ist entweder uns diesem Ausdruck hingeben und das wirklich geschehen lassen oder in den Widerstand gehen. Und ich glaube, dass wenn wir in den Widerstand gehen, dass das dann zu vielen unangenehmen Situationen in unserem Leben führt. Es wird nur schwerer.
Ja.
Ich glaube auch, dass es zu Krankheiten führen kann, dass es zu ungesunden Beziehungen führen kann. Und ich glaube, dass es wirklich die einzigste Aufgabe ist, uns dem hinzugeben, was ich wirklich durch uns ausdrücken möchte. Unsere Essenz sozusagen. Und ich versuche mein Leben auch so zu leben, und das ist genau auch diese Schnittstelle zur Authentizität. Und ich gebe da immer wieder dieses Beispiel. Vielleicht kennen manche von euch diesen Armtest, diesen Muskeltest. Der wird manchmal gemacht, so in der Kinesiologie. Dann hebt man den Arm hoch und man wird dann getestet auf entweder Unverträglichkeiten oder ob man die Wahrheit sagt. Da gibt es die verschiedensten Sachen, die könnt ihr ja mal gerne mal ausprobieren. Und man wird dann gefragt, ja oder nein zu sagen. Man hebt die Hand. Wenn man dann ja sagt und es stimmt sozusagen, es resoniert, dann bleibt die Hand stabil und der Muskel stark. Und wenn man sagt nein oder es ist eigentlich nicht die Wahrheit sozusagen, dass dann der Muskel nachgibt, auch bei demselben Druck. Das ist die Idee. Und das ist für mich die Übersetzung von, wenn ich ein Leben führe, was nicht in Integrität ist, schwäche ich meinen Körper.
Ja.
Und umgekehrt, wenn ich ein Leben führe in Authentizität und Integrität, dann stärke ich meinen Körper und stärke meinen Beitrag zur Welt und stärke meine innere Balance. Und ich glaube, dasselbe gilt eben auch für Organisation, für Teams und für Führung. Und die Worte, könnt ihr ganz andere Worte wählen, die dann eben anschlussfähig sind. Ich glaube, dass wenn ihr euch ein Team vorstellt und es gibt ein paar von den Menschen in dem Team, die eigentlich bestimmten Aufgaben gar nicht nachgehen wollen oder eigentlich eine Stärke in einem anderen Aufgabenfeld haben und richtig Lust hätten, dem nachzugehen. Wenn das dann die Aufgaben so verteilt sind, dass es die Menschen eben nicht dem nachgehen können, auf was sie Lust haben und dem sie gut sind, dann führt es zu Frustration, dann führt es zu Widerstand, dann führt es zu Spannungen, zu inneren Konflikten. Das heißt, um dieses maximale Potenzial im Team zu nutzen, kann ich auch die Frage stellen, wie kommen wir in diese Zone of Genius von ich habe Lust darauf und ich bin richtig gut daran, in dem dann automatisch Kreativität viel freier fließen kann.
Schön. Das ist genau der Aspekt von Selbstbewusstsein, ne? Das sind so klassische Coaching-Anfragen, die bei mir immer landen. Ich arbeite ja viel mit Frauen auch in Führung, so ich brauche mehr Selbstbewusstsein. Erklär mir, wie ich mich besser gegen die Männer durchsetzen kann. Ich sage, ja, Selbstbewusstsein ist nicht du gegen die andere, du die Rüstung, du Visier runter, sondern Selbstbewusstsein fängt damit an, sich selbst bewusst zu sein. Ne? Was sind deine Stärken, was sind deine Themen, was geht eigentlich in dir los? Und damit dann rauszugehen, ne? Und daraus dann eben die innere Stärke zu kreieren, die automatisch nach außen wirkt. Da muss man ganz oft gar nicht mehr so viel machen, finde ich.
Ja, und auch zu diesem Selbstbewusstsein, was ich faszinierend finde und mich jedes Mal wieder beeindruckt, dass es so selten, so selten präsent ist in Organisationen, dass dieses ganze Thema rund um, was sind die Filter, durch die ich die Welt sehe? Wir haben ja alle unsere Prägungen, die wir mitbekommen haben. Das sind irgendwelche, können auch belegt sein mit irgendwelchen Triggern und irgendwelchen Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch die wir ständig die Welt sehen. Das heißt, jede Sekunde unseres Lebens werden wir zum Beispiel von unserem Nervensystem ja auch beeinflusst, was uns sagt, ist hier gerade eine Gefahr oder nicht in unserem Umfeld. Und diese Filter, die über unseren Augen liegen, beeinflussen, wie wir auch die Welt sehen. Das heißt, Selbstbewusstsein ist für mich so ein essentieller Bestandteil, erfolgreich mit Organisationen, in Organisationen arbeiten zu können und auch für Führung. Also ich finde es total faszinierend und ich glaube, deswegen habe ich auch so eine große Leidenschaft, das in Organisationen zu bringen, weil ich glaube, dass das ein ganz kleiner Hebel ist, der einen ganz großen Effekt,
einen Rieseneffekt hat,
haben kann.
Also es gibt diese Folge, gibt es auch auf YouTube. Wenn du die jetzt noch nicht auf YouTube geguckt hast, guck dir die gerne mal auf YouTube an, weil dann siehst du, wie Johns Augen strahlen, wenn er darüber spricht. Das kann ich an der Stelle echt bezeugen. Lass uns kurz noch über Embodiment sprechen. Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Embodiment. Ich glaube, viele verschiedene Leute definieren Embodiment auf viele verschiedene Art und Weisen. Für mich ist Embodiment einmal, dass ich mir bewusst bin, also dass ich wirklich wahrnehmen kann, die verschiedenen Erlebnisse meines Körpers. Also das sind Emotionen und Körperempfindungen. versus ich bin einfach nur ein laufendes Gehirn und der Rest meines Körpers hat die ausschließlich die Funktion, mein Gehirn durch die Gegend zu tragen.
Herzklopfen,
Also,
egal, Hauptsache die Gedanken rasen.
ja, genau. Also das so einmal als großes Bild, so dieses, ich erlebe mich nicht nur als Gehirn, sondern als ganzer Körper. Und für mich ist da auch der Link dazu, dass ich auch die Intelligenz meines Körpers nutzen kann. Also, dass ich nutzen kann, entweder Emotionen wahrzunehmen und zu erleben zu können, was befindet sich eigentlich dahinter, hinter diesen Emotionen, was wollen die mir eigentlich sagen? Und auch, wenn ich zum Beispiel in einem Meeting sitze und dann irgendwo in der Gegend meines Solarplexus Anspannung merke, dass ich die nicht ignoriere und ausblende, sondern offen dafür bin und sage, wahrscheinlich will mir das irgendwas sagen. Vielleicht fühlt sich gerade irgendwas nicht stimmig an. Und das kann ich dann auch nutzen, um auf authentische Art und Weise das dann eben in Kontakt zu bringen in meinem Team, um auch dann da irgendwie Entwicklung zum Beispiel vorantreiben zu können. Und Embodiment heißt für mich auch, dass ich regelmäßig den Kontakt zu meinem Körper pflege. Das klingt irgendwie vielleicht abstrakt, aber dass ich, wie wir am Anfang vor unserer Session gerade gemacht hatten, einen Moment des Ankommens, einmal die Augen schließen, ein paar Mal durchatmen, in einen regulierten Zustand kommen und einfach wieder merken, hey, hier bin ich, so bin ich gerade da. Kann ich merken, dass ich zum Beispiel super angespannt bin vielleicht, wenn ich in ein Meeting reingehe und dann bin ich mir dessen bewusst und trage diese Anspannung nicht unbewusst ins Meeting und werde vielleicht meine Kollegen, Kolleginnen angreifen, sondern ich merke, ah, das bringe ich gerade mit, okay, das ist gerade hier. Also das ist für mich ein Aspekt von Embodiment.
Ich finde das wichtig, das nochmal ein bisschen zu erklären, weil die meisten von uns oder auch denen, die zuhören, die kennen das. Ne? Dann fängst du an zu schwitzen, du hast irgendwie Drücken im Magen. Und manche meiner Coaches, und ich weiß, ich habe das früher auch so gehabt, ich habe das nicht gelernt als Kind. Also da war ja eher die Sache, nee, stell dich jetzt nicht so an und nee, das spielt jetzt alles gar keine Rolle. Hauptsache, reiß dich zusammen und so und jetzt bringst du das? Und ich weiß, dass ich so Anfang, Mitte meiner 20er in Teilen noch wirklich vom Körper wie abgetrennt war. Also ich habe schon gemerkt, wenn es wehgetan hat, ne? Aber dann musste es auch richtig wehtun, damit ich dann deswegen mal was aufgehört habe oder nicht mehr gemacht habe oder so. Und das merke ich jetzt auch noch. Ich meine, es wäre besser geworden über die Jahre. Ich merke es aber vor allen Dingen tatsächlich im Umgang mit männlichen Coaches. Und ich glaube, das ist, da wird es tatsächlich hier demnächst noch ein Interview geben mit dem Daniel Pau, der das Buch geschrieben hat, New Work Men. Der Preis, den viele Männer, glaube ich, immer noch zahlen, auch basierend auf dem, was so aus dem Patriarchat gekommen ist. Anderes Thema, andere Richtung. Wir wollten uns aber eigentlich Richtung authentische Führung bewegen. Und die Frage ist ja, was habe ich denn davon, wenn ich authentisch bin als Führungskraft? Weil ich bin damit sozialisiert worden, dass man mir immer gesagt hat, so in den 90ern noch, da habe ich das angefangen, so als Nachwuchsführungskraft, Trainee und so, dass man mir gesagt hat, nee, also zu viel Authentizität ist überhaupt nicht gut, das ist unprofessionell, das schadet deiner Karriere. O-Ton eines Mentors von damals. Was glaubst du, warum sind wir heute der Meinung oder warum bist du speziell der Meinung, dass es genau andersherum ist? Warum ist Authentizität ein Vorteil als Führungskraft? Und wo ist vielleicht auch, entschuldige, das möchte ich noch ergänzen, wo ist vielleicht auch eine Grenze dazu, 1000%ig immer authentisch sein zu müssen? Fände ich auch mal spannend, noch reinzugucken.
Richtig spannende Fragen. Ja, ich glaube, da kann man aus verschiedenen Perspektiven drauf gucken. Ich habe ein Framework entwickelt für authentische Führung, da kann ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Und das fasst für mich einige der Qualitäten zusammen. Wir können entweder drauf gucken auf so den Future Skills Report vom World Economic Forum, die sagen, dass verschiedenste Fähigkeiten extrem wichtig sind in, ab jetzt sozusagen für die Zukunft. Und das ist einmal Kommunikationsfähigkeiten und das ist einmal Fähigkeiten von Selbstführung, Resilienz und Führung eben von anderen. Das ist innerhalb der Top 10 Qualitäten, die als wichtig gesehen werden.
Wow.
Also das ist eine Perspektive, es sagen auch andere sozusagen. Eine andere Perspektive, die wir wählen können, ist die, dass wenn wir Organisationen in den letzten 20 Jahren vielleicht bis jetzt angucken, dann gibt es den Trend, dass innerhalb von Organisationen immer mehr Menschsein Bestandteil der Organisation ist. Also von Fließbandarbeit, von wo es einfach nur darum geht, dass Menschen Aufgaben erledigen, hin zu New Work, flachen Hierarchien, mehr Menschen können mitreden, mehr Innovation, dezentrale Organisation und so weiter. dass einfach der Wunsch nach Menschsein immer größer ist. Wir können die Gen Z angucken. Da ist auch der Wunsch nach mehr Purpose, mehr ich möchte mehr ich sein. Das heißt, es ist einfach präsent. Und dann ist einmal die Frage, wie gehen wir damit um? Und eine Art und Weise, damit umzugehen, ist Intelligenz zu entwickeln, so wie können wir dieses Menschsein wertschätzen und auch als Bestandteil von Organisationen integrieren. Und ich glaube, dass es da auch so in diesen, vielleicht noch ein anderer Aspekt auch noch eingeschoben, der Aspekt von Innovationskraft. Also wir sind in diesen Zeiten, die immer komplexer werden, wo wir immer anpassungsfähiger werden müssen. Und um anpassungsfähiger zu sein, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir den Status quo in Frage stellen können, dass wir neue Perspektiven und neue Ideen einbringen können. Und das wird nicht passieren, wenn sich die Menschen in der Organisation und im Team unsicher fühlen. Wenn ich mich unsicher anfühle, wenn ich mich
Bringst du dich
unsicher
nicht ein?
fühle, bringe ich mich nicht ein. Dann sitze
Nein.
ich auf meinem Stuhl und warte, bis das Meeting vorbei ist und gehe dann wieder. Also Schlagwort psychologische Sicherheit.
Ja.
Und wie entsteht psychologische Sicherheit? Entsteht dadurch, dass sich Menschen verletzlich zeigen. Und dann in ihrer Verletzlichkeit dann nicht bewertet werden, sondern einfach Wertschätzung empfangen. Und sich verletzlich zu zeigen, ist für mich Authentizität. Also ein Teil von Authentizität. Ich teile mich authentisch mit, so wie es mir gerade geht, was gerade in mir passiert. Und dazu braucht es verschiedene Fähigkeiten, um damit umgehen zu können. Viele Menschen, inklusive mir selbst, vor ein paar Jahren, ich wäre unsicher gewesen, wenn mir jemand ganz verletzlich zeigt, hey, das passiert gerade in mir, wüsste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das heißt, es ist eine Qualität, die wir als Führungskräfte auch entwickeln können, um diesen Raum zu halten, in dem dann eben Innovation auch stattfinden kann. Das heißt, um die verschiedenen Aspekte nochmal zusammenzufassen, es sind verschiedene Qualitäten, die auch in dem Future Skills Report vom World Economic Forum genannt werden. Dann, es werden, also Emotion und Menschsein ist immer mehr Bestandteil von Organisationen. Die Gen Z wünscht sich auch immer mehr, dass sie als Menschen teil sein können. Und der dritte Aspekt von Innovation. Um Innovation wirklich gestalten zu können, braucht es psychologische Sicherheit. Und die Voraussetzung dafür ist eben, verletzlich sich zeigen zu können und damit auch umgehen zu können. Das sind vielleicht so ein paar Perspektiven, die wir wählen können, warum
Ja.
Authentizität wichtig ist.
Es ist schon krass, ne? Also, um wirklich die Aufgaben zu bewältigen, die jetzt einfach vor uns stehen. Also, ich habe jetzt gerade mit meinen Teenager-Jungs da auch nochmal drüber gesprochen, die einen ganz anderen Blick auf die Zukunft haben, wo der eine sagte: Ja, wird ein ganz schöner Saustall werden, was ihr da so hinterlasst. Und ich dachte nur so: Danke, hat er nicht ganz Unrecht. Also wir werden viel Kreativität brauchen. Wir brauchen das Beste von allen. Und damit alle ihr Bestes einbringen können, braucht es den Raum, dass sie es auch tun. Und ich finde, das ist für mich der Punkt, wo Führungskräfte vorangehen dürfen. Weil das aus meiner Sicht ist das originäre Aufgabe von Führung, genau diesen Raum zu schaffen, zu gestalten und da auch voranzugehen mit einem guten Beispiel. Nicht so nach dem Motto, jetzt zeigt euch doch mal alle und ich selber sitze dann dahinter und baue wie so eine Wand vor mir auf und lasse weiter das Visier unten. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Vertrauen ist sowas Feines, sowas Fragiles, ne? Was auch aufgebaut und entwickelt werden will, gerade mit Blick darauf, dass wir halt aus der Steinzeit kommen und jederzeit gefressen werden konnten, ja. Will sich auch heute keiner fressen lassen, keine Meeting. Also, ja, authentische Führung als der Weg, innovativ leben zu können, alle mit an den Tisch zu holen, Mensch zu sein, auch diese Qualität wirklich leben zu können. Gehen wir mal ein bisschen tiefer noch, oder vielleicht bisschen tiefer drauf ein, was sind so die, oder bringen wir es nochmal zusammen, du hast ja in Teilen ein paar Sachen davon schon genannt, was sind so die Kernunterschiede zwischen traditioneller Führung und authentischer Führung? Was wären so die wichtigsten Punkte?
Und ich habe deinen Punkt auch von Grenzen nicht vergessen, den kann ich auch
Ah,
gleich
stimmt, den müssen wir auch noch.
abzuzweigen.
Oh ja, vielleicht nehmen wir den auch noch
Kannst.
extra, weil der ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, gerne. Also, wie hat sich Führung verändert? Wie ich so die grobe Richtung sehe, ist, dass, wenn wir so auf ganz lange zurückgehen, industrielles Zeitalter sozusagen, da basiert hier zum Beispiel auch unser Schulsystem drauf, ganz
Ja.
abgefahren. Das ist ein eigenes Thema, finde ich super faszinierend. Und Da wurden Organisationen ja so aufgebaut, ganz hierarchisch, die Pyramide, und man wurde einfach von oben nach unten einen Befehl weitergegeben und dann war es ausführen. Und dann war die Frage, wie optimieren wir das? Und dann mussten einfach besser Befehle gegeben werden und schneller ausgeführt werden. Hat super gut funktioniert, also für dieses Konzept von Organisation. Und da war die Hauptaufgabe von Führungskräften so dieses Managen sozusagen von, wird die Aufgabe ausreichend gut ausgeführt? Ja, nein, muss ich noch mehr kontrollieren, weniger kontrollieren? Also diese Idee von Kontrolle war einer der größten Hebel, um Leistung zu steigern.
Ja, auch dieses Vordenken, ne? Das in Aufgabenpakete einzuteilen und Pläne vielleicht zu erstellen. Also das, was du managen nennst, ne? Genau.
Genau. Und hat auch, würde ich sagen, weiterhin in bestimmten Kontexten total seine Berechtigung, genauso
Ja.
diesen Aufgaben nachzugehen. Und dieser Aspekt von Führung. Jetzt ist es so, dass wir, wie wir schon gesprochen hatten, die Zeiten herausfordernder, komplizierter sind. Ständig verändert sich alles mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Das heißt, wir können uns gar nicht mehr erlauben, als Organisation so eine große Pyramide zu haben, weil, um Entscheidungen zu treffen, müssen die von ganz unten nach ganz oben wieder nach ganz unten. Das heißt, es ist sehr langsam, sehr träge
Ja.
und solche Organisationen können einfach nicht überleben und funktionieren.
Und wer
Das heißt, wir
sagt ja
brauchen
auch, dass das, was von oben kommt, das Richtige ist, ne? Wenn das da
ganz
eine oder
genau.
zwei Personen nur sind.
Ganz genau. Das heißt, es entwickelt sich auch aus meiner Sicht mehr hin zu kompetenzbasierter Führung, zu situativer Führung, zu
Ja.
kollektiver Führung, weil die Organisationen nicht immer als ganz große Pyramide aufgebaut sind, sondern flacher werden, um innovativer zu sein, um überleben zu können. Und für diese Art von Führung braucht es eine dezentralere Art von Führung und dazu braucht es auch die Fähigkeit, Führung abgeben zu können. Also innerhalb von einem Team, dass die Führung situativ und kompetenzbasiert von einer Person auch zur anderen wandern kann. Das heißt, das ist so als einmal ganz großes Bild aufgezeichnet, warum oder wie sich das gerade aus meiner Sicht verändert hat.
Ja, das heißt Führung nicht mehr anhand von wer hat die dickste Schulterklappe, sondern wer hat jetzt gerade im Moment vielleicht die meiste Ahnung von dem Thema, um das es geht, ja? Und wen bringt derjenige noch mit an den Tisch, die das vielleicht mitgestalten könnten?
Genau. Und da braucht es dann so viel an Qualitäten, damit umgehen zu können.
Ja.
Also auch in diesen, es gibt ja Organisationen, die noch sehr hierarchisch organisiert sind. Und da auch die Frage, wie gehen Menschen mit dieser Veränderung um, die lange Zeit gewohnt waren, ich bin der Chef, die Chefin, ich habe das Sagen, zu, oh, jetzt
Oh
ist es
ja.
auf einmal anders, jetzt habe ich nicht immer das letzte Wort. Das, ja, das ist eine große Veränderung
Das ist
und
eine große Veränderung.
ja.
Ich sage nur Stichwort deutsche Verwaltung.
Ja.
Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Kunden in Verwaltungseinheiten und da merkt man diesen kulturellen Shift ganz besonders. Also da gibt es ganze Bereiche, ganze Einheiten, die sind über Jahrzehnte nichts anderes gewöhnt gewesen, als dass ein Amtsleiter sagt, wir gehen jetzt rechts rum. Und entsprechend haben die Menschen auch gar nicht mehr die Fähigkeit entwickelt, auch gar nicht mehr den Willen entwickelt, auch gar nicht mehr das Interesse, sich überhaupt noch selbst damit einzubringen. Und jetzt ändern sich die Dinge. Es wird sehr schnell sehr viel anders. Und auf einmal wird gesagt, ja, das müssen die doch alleine hinkriegen. Wieso kümmern die sich denn da nicht? So, und jetzt, ich finde es gerade sehr, sehr spannend, Führungskräfte in diesen Kontexten zu begleiten, zu gucken, wie geht das, dass dieses Thema Ermächtigung, ja, also Macht abzugeben, Ermächtigung. Und du hast es auch gesagt, was macht das dann mit mir? Wenn ich nicht mehr alles weiß, wenn ich nicht mehr alles unter Kontrolle habe, dann sind wir wieder mitten in der inneren Arbeit, ne?
Ganz genau, ganz genau.
Noch so ein Aspekt ist ja dieses Thema Präsenz zu sein. Du hast das vorhin auch genannt. Wir haben unsere kleine stille Übung vorhin gemacht, auch da zu gucken, wie komme ich in diesen Moment rein. Präsent sein, was zeichnet das aus? Also wenn ich sage, als Führungskraft präsent sein, dann ist das für mich so eine Formulierung, die geht mir inzwischen total leicht von der Hand. Und wir sind beim Thema Sprache, ich muss das immer wieder übersetzen. Wie würdest du das übersetzen? Was bedeutet präsente Führung im Sinne von, ja, oder was bedeutet das eigentlich? Wie würdest du das transportieren?
Präsent sein. Also es gibt
Ne, du kennst das auch,
verschiedenste.
die Formulierung nutzen wir dauernd.
Ja, total. Und ja,
Und mir
ich
fällt
nehme die
gerade auf, man
Herausforderung
muss
an.
das mal erklären.
Also es gibt Studien, die sagen, wie viel Prozent unserer Zeit sind wir mit unseren Gedanken in diesem Moment oder in der Vergangenheit, was passiert ist oder in der Zukunft, was noch passieren wird. Und da kommt was Erschreckendes raus, was irgendwie 47% ist. Sind wir entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft.
Und gar nicht da, wo wir jetzt eigentlich
ganz genau
sein müssten.
Und ich glaube, ein gutes Beispiel könnte sein, wenn ich jetzt vorher ein Meeting hatte und es ist irgendwas aufgekocht, es war irgendein Konflikt da, irgendwas, das mich total genervt und gestresst hat.
Ja.
Und dann hätte ich dieses Gespräch jetzt mit dir in unserem Podcast. Und wenn ich mir des Übergangs nicht bewusst wäre und nicht in den präsenten Moment kommen, kann es sein, dass ich total angespannt komme. Wenn du mir Fragen stellst, vielleicht reagiere ich total abrupt und direkt und kalt vielleicht und merke es aber eigentlich gar nicht und merke gar nicht, dass es überhaupt nichts mit dir zu tun hat, sondern dass es noch irgendwas, ein Teil von mir in diesem Gespräch, in dem Meeting von vorhin steckt. Das heißt, so dieses Präsentsein ist auch für mich dann wieder diese Verbindung mit Embodiment, worüber wir gesprochen haben.
Ja.
Wahrnehmen zu können, in was für einem Zustand bin ich eigentlich gerade hier, und wenn ich in dem Zustand gerade hier bin, der ich bin eigentlich noch in meinem vorherigen Meeting ist, dann die Fähigkeit, in den jetzigen Moment zu kommen. Und das kann zum Beispiel, wie wir es genau gemacht haben, einen Moment einmal Stille atmen, sich mit den Sinngeräuschen zu verbinden, um dann wirklich ins Hier und Jetzt zu kommen. Und was bringt das? Ich glaube, es bringt einmal mehr Zufriedenheit. Und ich glaube, es bringt auch mehr innere Balance, wirklich sich dessen bewusst sein, jetzt bin ich hier. Und man kann auch die andere Schiene wählen und sagen, ich glaube, ihr könnt damit produktiver und leistungsfähiger sein, weil ihr eure Energie noch mehr fokussieren könnt auf das, was jetzt gerade wirklich passiert. Vielleicht als unterschiedliche Aspekte.
Ich finde, da gibt es ein gutes, also da gibt es auch eine sehr schöne Referenz, zumindest ich habe so eine persönliche Erfahrung aus den 90ern noch, so was hat sich entwickelt, ne? Was ist vielleicht anders heute, früher oder was könnte sich vielleicht auch entwickelt haben. Ich weiß, wir hatten damals, da war ich frisch auszubilden und kam dann in so eine Abteilung rein und da gab es halt einen Chef, der hatte manchmal echt blöde Tage. Und wenn der so richtig bescheiden drauf war, dann hat er nur noch rumgebrüllt, da gab es nur noch Anweisungen oder der hat die Tür zugemacht bei sich und war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Das waren Tage, die waren sehr schwierig für die Zusammenarbeit, für die gesamte Steuerung. Das war immer die gesamte Abteilung, 25 Leute gingen in Deckung quasi. So. Und ich habe das so ein paar Tage erlebt, werde ich nie vergessen. Und dann habe ich damals die Assistentin gefragt, warum ist denn heute, das ist so komisch. Also sagt sie, ja, sag's nicht weiter, aber der hatte wieder Stress mit seiner Frau. Und dann ist der immer so. Also so ein total krasses Beispiel, ne, dieser Vorgesetzte. Eigentlich ein persönliches, privates, externes Thema, was natürlich ganz viel mit ihm macht. Und jetzt wäre der präsente Weg, ich mache es jetzt mal als positiv festzustellen, oh, ich bin noch aufgeregt, weil wir uns gestritten haben, weil was auch immer. Wie kann ich mich jetzt gut versorgen, dass es mir einigermaßen geht, wissend, dass vielleicht die Wut nicht sofort abschwillt oder so, dass ich es aber nicht weitertrage. Ne? Also im Sinne von, der Fisch stinkt vom Kopf her, aber die Sonne scheint ja auch von oben. So. Und das eben hinzubekommen, glaube ich, das ist ein großer Auftrag unserer Zeit, oder?
Ja, ich glaube auch. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig schönes, sehr greifbares Beispiel. Und ich kann vermuten, dass Menschen, die gerade zuhören, auch ihre eigene Referenz
hat
davon
ansagen.
Eigene. Ah ja, so eine Art von Chef, Chefin hatte ich auch. Und ich glaube, an der Stelle könnte es vielleicht gut passen, wenn ich mein Leadership-Framework teile, weil ich dann so ein paar verschiedene Aspekte damit relativ gut darstellen könnte. Genau, ich habe ein Framework entwickelt für authentische Führung. Und es gibt drei Bestandteile davon. Und das eine ist eben Self-Awareness, worüber wir gerade gesprochen haben, seinen eigenen Zustand.
Ich selbst mitbekommen. Wahrnehmen. Wie kriege ich mit, wer ich bin und wie ich drauf
genau.
bin.
Dann den zweiten nenne ich Emotional Mastery. Das heißt, ich kann mich selbst wieder in einen Zustand bringen von sozusagen innerer Balance oder Regulation. Ich bin nicht komplett außer mir, sondern ich kann mich selbst wieder in diesen Zustand zurückbringen. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte, authentische Kommunikation. Also ich habe die Fähigkeit, ganz transparent und klar mich mitteilen zu können, was eigentlich gerade in mir passiert. Und wenn diese drei Aspekte zusammenkommen, dann spreche ich von authentischer Führung. Und in diesem Beispiel von deinem Chef damals,
Ja.
könnte man dann sehen, okay, Self-Awareness, sich selbst, sich sein eigenes Zustandbewusstsein, könnte sein, er nimmt einen Moment, wo er eine Minute lang die Augen schließt, einmal kurz durchatmet und merkt, oh, hier
Durchatmen.
ist noch richtig viel Spannung da. Und dann Emotional Mastery, vielleicht nimmt er noch einen zweiten Moment und atmet einfach nochmal durch. Und dann kommt er wieder noch mehr zu sich selbst.
Oder geht mal
Oder
10 Minuten um Block oder was auch
geht
immer.
zehn, genau, geht 10 Minuten um Block, bewegt sich ein bisschen, trinkt Wasser, was auch immer das ist, genau, um wieder mehr in diesen Zustand zu kommen. Und der dritte könnte sein, das ist dann der mutige Schritt, er könnte sich auch seinem Team mitteilen. In einer Runde, und ich mache in jeder Organisation, zu Beginn immer einen Moment des Ankommens und danach ein Check-in, wo es reihum geht, in aller Kürze, und Menschen einfach sagen können, so bin ich gerade hier. Manche Leute sagen, ich bin total offen und ausgeglichen hier. Jemand anders könnte sagen, ich bin super müde, ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Und er könnte sagen, hey, ich habe gemerkt, ich bin noch total angespannt und ich hatte ziemlich herausfordernde Situation heute Morgen noch mit meiner Partnerin. So bin ich gerade hier und ich freue mich auf unser Meeting.
Genau.
Und so
Und
wenden
ich
sich
finde,
drei
das ist ein
Aspekte.
super schönes Beispiel für, wo ist die Grenze von Authentizität, weil ich kann auch entscheiden zu sagen, ich hatte einen herausfordernden Morgen und den Rest lasse ich
Genau.
beiseite. Na,
Ganz
also
genau.
das hängt dann, glaube ich, wirklich an der Art der Organisation, wo du bist und wie eng der Kontakt ist. Ich habe das deswegen gefragt mit der Grenze bei der Authentizität, weil wir lesen sehr viel, Mensch, sei doch mal authentisch als Führungskraft, leg mal den Schalter um. Was ich ohnehin für herausfordernd halte. Also auch das schon passiert im Auftragsklärungsgespräch fürs Coaching. Ja, ich möchte, dass meine Führungskraft authentischer wird. Werd mal authentisch, das ist leicht gesagt. Und es ist ja vielleicht auch einfach eine Reise, ne? Also was versteht dann der Chef unter authentisch und was soll dann sein Mitarbeiter, also in dem Fall eben auch Führungskraft da daraus machen? Und die Versionen, die dann gelebt werden vor der Authentizität, sind ja auch verschieden. Auf der anderen Seite, und das habe ich auch gefunden, auch bei einer Kollegin, das fand ich sehr richtig. Wo ist die Grenze? Wie viel Authentizität mute ich wann, wem, wie zu? Und ich glaube, den Filter und das immer mal wieder für sich bewusst zu haben, wann ich will ich wie viel zeigen, wovon auch, ist, glaube ich, auch eine wichtige Schleife, die wir gerade am Anfang immer mal wieder für uns gehen dürfen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe unterschiedlichste Organisationen auch gesehen, in dem aus meiner Sicht bisschen zu viel von seiner Innenwelt mitteilen stattgefunden hat. Und zu viel sage ich deswegen, weil ich gemerkt habe, dass dann, wenn ein Meeting 1 Stunde lang war, manchmal der Check-in 1/2 Stunde lang war und Leute
Ja.
einfach erzählt haben, was sie erlebt haben. Und dann einfach so der Zweck der Organisation gefährdet
Wenn nicht
war.
mehr
Also
gearbeitet, ja.
Die Leute konnten einfach nicht mehr arbeiten. Und nachdem man 1/2 Stunde lang nur über seine Gefühle geredet hat und was alles herausfordernd ist, dann ist die Stimmung auch oft eher ein bisschen schwerer. Das heißt, wirklich so die Frage, wann teile ich was, mit wem und wie viel, ist super entscheidend. Und auch nochmal die Frage zu stellen, warum wollen wir überhaupt einen Check-in machen? Also warum wollen wir das überhaupt mitteilen, wenn wir so ein Format uns aussuchen? Und aus meiner Sicht ist es einfach, um ein Gefühl zu bekommen, wer ist gerade wo. Manchmal bei Organisationen, die sagen, hey, wir wollen eigentlich gar nicht, ich will gar nicht, dass die Menschen wissen, dass ich heute Morgen Stress mit meiner Frau hatte. Da lade ich auch ein, wie so ein Ampelsystem einzuführen. Und dann kann man sagen, es ist entweder grün, gelb, oder rot. Und rot heißt, ich bin komplett außer Kapazität und das kann sowas sein, ich habe nur 2 Stunden
Lasst
geschlafen,
mich in
hatte
Ruhe.
richtig Stress, redet nicht mit mir, ich kann keine Aufgabe annehmen,
Ja.
ich bin komplett raus. Das wäre rot. Grün wäre, mir geht es alles gut und hat es natürlich ein bisschen Spektrum. Und dann gelb wäre dann, ja, es ist irgendwie gerade viel los, aber ich bin trotzdem hier sozusagen.
Ja.
Und das kann es auch leichter machen. Ja.
Das ist tatsächlich was, was ich mit meinen Teenager-Jungs gerade übe. Weil so
Okay, ja.
Teenager kommt nach Hause, wie war der Tag? Gut.
Ja.
Wie ist Mathe gelaufen? Okay. So, ja. Und einfach nur, also letztendlich, ich muss als Mutter nicht wissen, was da im Einzelnen passiert ist. Ich muss nicht wissen, mit wem der über was in der Pause geredet hat und, und. Geht mich auch alles gar nichts mehr an, ja. Aber so einen kleinen Fingerzeig zu bekommen, ich glaube, letztendlich unterscheidet sich an der Stelle Elternschaft gar nicht so sehr von Führung oder auch von überhaupt von einem Miteinander. Einen kleinen Fingerzeig zu bekommen, zu verstehen, keine Ahnung, ich habe mich gerade eben über jemand geärgert, lass mich, gib mir mal einen Moment, reicht ja. Ja, das ist, wir wissen hinterher oft besser, woran wir sind und können unsere eigene Kommunikation ein bisschen mehr danach ausrichten. So. Und dann ist ja immer noch Raum dafür, dass man danach 2 Stunden später in einem ruhigen Moment, das geht ja auch unter Kollegen, hingehen kann und sagen kann, hier, du hast eben gar nicht gut gewirkt, was ist los? Und dann sind wir wieder mitten im Thema Menschsein, Verbindung, Leben. Ja. Ach, schön. Was erlebst du häufigsten so an Blockaden bei Führungskräften, wenn du so an den Themen dran bist? Was fällt so am schwierigsten?
Kommt ein bisschen auf den Kontext an, also kommt sehr stark auf den Kontext an, was für eine Organisationskultur es gerade gibt, wo die Menschen jeweils individuell stehen. Und ein Bereich, den ich oft sehe, ist eben Organisationen, die in einem Übergang sind zu oft irgendwie flacheren Hierarchien, dezentraleren Treffen von Entscheidungen, dass es oft einhergeht mit die Beschreibung von meiner Rolle als Führungskraft ändert sich. Also ich bin weniger dafür da zu gucken, machen die Leute ihre Arbeit richtig oder muss ich selber noch ein bisschen mehr mich einmischen, selber
Einbringen.
nachgucken, einbringen. Genau, das Wort habe ich gesucht. Danke, Julia. Ich muss mich selber noch mehr einbringen. Mehr hinzu, meine Hauptrolle ist, mein Team zu befähigen. Und das ist ein ganz anderes Set an Fähigkeiten. Also andere Leute zu befähigen versus gucken, hat der Mensch seine Arbeit richtig gemacht und geht es eher um fachliche Führung, hier noch mehr Input zu geben oder geht es mehr darum, das Team zu entwickeln? Also das ist oft das, was ich beobachte, die Herausforderung in Kontrolle abgeben, die Herausforderung in Lernen. Wie befähige ich überhaupt Menschen? Was braucht das überhaupt, jemand anders zu
Ja.
befähigen? Ich glaube, das ist, glaube ich, so die Hauptherausforderung.
Ja. Ja, und die Aspekte von Kontrolle, ne, und auch Tätigkeiten machen, die sehr hands-on sind, ist ja, also das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, wenn Menschen dann durch verschiedene Hierarchieebenen laufen. Also wenn die nächsthöhere Hierarchieebene kommt, ne, oder wie jetzt bei dir beschrieben, wenn die Organisation sich ändert, ist ja auch eine Art von Next Level. Jedes Mal bin ich ja aufgefordert, neu zu überdenken, ist das, was ich bisher gemacht habe, noch gut? Dient mir das noch? Dient mir das? Dient das dem System? Dient das dem Ergebnis? Dient das den Menschen? Und dann eben zu gucken, wo hole ich mir meine Sicherheit her? Ja, in Zukunft wissend, dass ich weniger Kontrolle habe und nicht mehr so viel selber mache. Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, gerade wenn so diese ersten Schritte, wenn das so zum ersten Mal durchlaufen wird. Das fällt mir schon im Coaching immer wieder auf. Ja.
Ja,
Ha,
und
spannend.
da auch mit einhergehen, wirklich der Umgang mit Verletzlichkeit. Ich glaube, das wäre der zweite sehr, sehr große Block. Also dieses, wenn es mehr und mehr Menschlichkeit sozusagen Teil von Organisationen wird, die Frage, wie gehen wir damit um, dass es uns nicht alles aus dem Ruder läuft und wir sozusagen die Hälfte unseres Meetings einfach nur mit Gefühlen verbringen.
Ja.
Und wie gebe ich zum Beispiel Feedback auf eine wertschätzende Art und Weise? Das hat ja auch ganz viel mit Verletzlichkeit zu tun. Oder wie zeige ich mich als Führungskraft nicht nur als, ich bin die Führungskraft, ich weiß alles, ich kann alles, ich muss die Erste im Büro sein und die Letzte, ich muss immer die Antwort auf alles haben, hinzu, ich bin auch ein Mensch
Was für ein
und
Druck
habe auch meine
auf, ne?
Herausforderungen.
Ja.
Was für ein Druck. Und das so loslassen zu können, das ist auch eine ganz große Herausforderung, die ich dort beobachte.
Ja. Wir Erwachsenen können noch viel lernen und das können wir, Themenschwenk auch und gerade von Kindern, oder John? Ich mache jetzt den
Ja.
Themenschwenk, weil du bist auch Kinderbuchautor. Ich muss das jetzt so betonen, weil der Kinderbuchautor, der hat ja, glaube ich, in der deutschen politischen Szene so ein bisschen Eingang gefunden. War ja mal gemeint als diskreditierende Bezeichnung vom ja, grünen, ehemaligen grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Aber von Kinderbuchautoren kann man ganz viel lernen. Und ich glaube, die, die diese Bücher lesen, auch. Nimm uns mal ein bisschen mit in das Thema rein. Kinderbuch, gewaltfreie Kommunikation. Was hast du da geschrieben und warum glaubst du, dass vielleicht das auch sogar für Erwachsene hilfreich sein könnte?
Ein sehr geschmeidiger Übergang, auf
Ah,
jeden
ein
Fall finde
bisschen
ich
Sand in die
gut.
Kurve gestreut, klappt immer.
Also, genau, ich habe zwei Kinderbücher aktuell geschrieben und ich bin gerade dabei, mein drittes übrigens zu schreiben. Das erste
Schön.
Kinderbuch heißt Lara und die Wunschwesen und es handelt vom Thema gewaltfreie Kommunikation. Und das zweite Kinderbuch heißt Lara und ihr Beschützer und handelt von dem Thema emotionale Regulation und das Nervensystem. Beides auch essentielle Bestandteile von authentischer Führung, interessanterweise. Und warum habe ich das erste Buch geschrieben, Lara und die Wunschwesen? Es war eine sehr persönliche Geschichte. Ich war ungefähr vor 2 Jahren bei dem Neujahrsbrunch bei meiner Partnerin in Portugal eingeladen. Sie ist Portugiesin. Und dort waren wir bei ihrer Familie und da war auch ihre Cousine da, Lara. Und die ist die Protagonistin von allen Büchern, die ich geschrieben habe und noch schreiben werde. Und sie war 4 Jahre alt da. Und es war unter anderem auch ihr Patenonkel bei dem Brunch. Und in einem Moment hat ihr Patenonkel einfach so einen Wutausfall bekommen. Einfach angefangen rumzuschreien von einer Sekunde auf die andere. Und ich habe diese kleine Lara gesehen und mir gedacht, ich wünsche mir so sehr, dass du verstehen kannst, dass seine Gefühle irgendwas mit seiner Welt zu tun haben und nicht mit deiner.
Ja.
Und dann dachte ich mir, ich bin auch Trainer für gewaltfreie Kommunikation, wie könnte ich diese Idee vermitteln? Und in der gewaltfreien Kommunikation gibt es eben diesen Zusammenhang, Gefühle haben eine Funktion, zeigen
Ja.
auf unsere Bedürfnisse und sagen uns, ob die erfüllt sind oder nicht, beziehungsweise was wir brauchen, was uns wichtig ist. Und dachte ich mir, na gut, dann könnte ich ja versuchen, diesen Zusammenhang zu vermitteln. Und was wäre das passendste Format? Vielleicht ein Kinderbuch. Und so bin ich dann dazu gekommen.
Ganz naheliegend.
Klar. Und dann dachte ich, es ist witzig, weil ich habe selbst keine Kinder, habe aktuell auch eigentlich fast gar nichts mit Kindern in dieser Altersgruppe, also ab 5 Jahren, zu tun und habe auch ganz viele Selbstzweifel gehabt. Darf ich das überhaupt? Wer bin ich, um so ein Buch zu schreiben? Und es war ein Prozess, der mich lange begleitet hat, aber ich habe mir dann gedacht, was ist das Worst-Case-Szenario? Ich schreibe das Buch und keiner will es. Ich hatte Glück, ich habe es geschrieben und vielen gefällt es. Das heißt, es ist an dieser Stelle auch eine Ermutigung an alle Menschen, wenn du was machen willst und glaubst, ich kann das nicht, wer bin ich, um das zu machen, mach es trotzdem und wenn es den Leuten nicht gefällt, dann kannst du ja immer noch sehen,
Ja,
was du
und auch
gerade
die
machst.
Einladung an alle zuhörenden Führungskräfte, Eltern, von denen gibt es nämlich auch inzwischen mehr und mehr. Wenn du selber schon keinen Zugang zu dem Thema hast, kauf halt mal ein Buch, lies es mit deinem Kind zusammen. Nee, jetzt ohne Witz. Also das weiß ich auch noch, da waren die noch klein, die Jungs. Da gab es so Was ist was Bücher und dann gab es ein Buch über Gefühle. Und dann habe ich mir mit meinem Drei- und meinem Fünfjährigen und so haben wir dieses Bilderbuch angeguckt. Was sind Gefühle? Das ist Wut, das ist dieses, das ist jenes. Und das war schön, ja, weil ich auch bei nächster Gelegenheit dann sagen konnte, ne, okay, jetzt gerade bist du, ja, ich bin ganz doll wütend. Und ich weiß noch, dass mein Vater da drauf geguckt hat und gesagt hat, wieso liest du denn was mit denen über Gefühle? Da sind die doch noch viel zu klein für. Krass, oder? Und da hat sich ganz schön viel geändert schon. Also, die Kinderbücher sind, glaube ich, lesenswert. Ich habe schon überlegt, ich werde mal eins verschenken. Ich habe mir schon eins ausgeguckt.
Yay. Ja, für mich ist es so ein schönes Format. Ich glaube, das ist mein größtes Herzensprojekt,
Ja.
weil ich bin irgendwann nach gefühlt 3 Jahrzehnten auf diesem Planeten darüber gestolpert. Es gibt sowas wie gewaltfreie Kommunikation. Es gibt sowas wie Nervensystem und emotionale Regulation und habe festgestellt, dass das jeden Moment meines Lebens
Betrifft.
beeinflusst,
Ja.
diese Themen und dachte mir, krass. Warum habe ich das erst jetzt erfahren? Und ich durch Zufall. Wie viele Menschen erfahren das nie? Und hatte diesen
Ja.
ganz großen Wunsch, ich möchte, dass Menschen aufwachsen können. Und dass das das Normalste der Welt ist, dass das wirklich
Das dazu gehört.
Mainstream-Wissen
Ja.
ist, dass es dazugehört. Weil ich glaube, dass das so bereichernd sein kann also für mein Leben ist es zumindest sehr bereichernd, ja.
Das gehört für mich in das ganze Thema Bildung rein. Bildung und Wissen, das sind für mich Katalysatoren von Entwicklung. Und es gibt einfach so viele Chancen. Und ich denke auch ganz oft, warum sollen Generationen nach uns die gleichen Dinge wieder durchlaufen, die wir und andere
Ja.
vor uns auch schon gemacht haben, ne? Also, we stand on the shoulders of giants. Also, warum nicht da auch Sprungbretter bieten für die Jüngsten und denen auch, ja, sie auf einen anderen Weg führen? Da sind wir wieder bei Authentic Leadership. Also einen Weg bereiten, der anders laufen kann einfach, ne? Mensch, John, welche Frage habe ich dir noch nicht gestellt, auf die du gerne noch eine Antwort geben möchtest?
Oh. Das ist eine gute Coaching-Frage. Da muss ich erst mal drüber
Standard-Coaching-Frage, hör mal,
nachdenken.
am Ende,
Das ist
die
gerade
gehört
welche Frage?
dazu. Oder gibt es irgendwas, was dir einfach noch wichtig ist, in dem Kontext zu transportieren? Also alles, was deine Arbeit betrifft, deine Webseite. Wir haben eingangs über die Musik gesprochen. Es gibt von dir ein sehr schönes Album auf Spotify, da habe ich auch reingehört.
Ja.
Ja, das heißt auch Essence, genau. ne, du hast auch einen Podcast, auch den dürfen wir hier nicht unerwähnt lassen. Also all die Sachen findet ihr auf alle Fälle in den Shownotes. Was wäre dir noch wichtig, noch zu transportieren, John?
Ich glaube, was ich noch mitteilen möchte, ist, ich wünsche den Menschen, wenn du gerade zuhörst, ich wünsche dir ganz viel Mut und Wohlwollen, wenn du ein Leben führen möchtest, und ob das jetzt in deiner Rolle als Führungskraft ist oder einfach als Mensch, wenn du ein Leben führen möchtest von Authentizität und Integrität, wünsche ich dir ganz viel Mut, diese Schritte gehen zu können, die vielleicht manchmal in Situationen führen, die herausfordernd sind oder unangenehm sind. Und ich bin mir sicher, dass es ein Weg ist, der zu viel Erfüllung beitragen kann. Und ich glaube, das sind so meine Abschlussworte. Ich wünsche dir, dass du ein erfülltes Leben haben kannst, und wünsche dir alles Gute dabei. Und Julia, ich danke dir so sehr für diesen Podcast, dass du damit beiträgst, dass ganz viele Menschen inspiriert werden können, zu wie Führung gelebt werden kann, wie Führung aussehen kann. Und ich bin total dankbar dafür, dass du mich eingeladen hast und ich hier meine Gedanken teilen durfte.
Ich danke dir für die gemeinsame Zeit hier, John. Das war ganz toll. So, das war mein Gespräch mit John und ich hoffe sehr, dass es dir gut gefallen hat. Wir haben eine kleine Reflexionsfrage für dich zum Abschluss und die lautet wie folgt. In welchen Situationen spürst du, dass du deine Rolle spielst? Und was würde sich ändern, wenn du dich ein Stück mehr zeigen würdest, wie du wirklich bist? Wenn du Lust hast, noch mehr von John zu sehen, zu erfahren und vor allen Dingen vielleicht auch in seinen Podcast mal hineinzuhören, dann schau gerne in die Shownotes, da haben wir alle Links zu seiner Webseite, zu seinen Kinderbüchern, seinem LinkedIn-Profil und auch zum Podcast bereitgestellt für dich. Und wenn du der Meinung bist, dass diese Folge eine gute Inspiration auch für andere Leute sein könnte, dann teile sie gerne, leite sie weiter und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns hoffentlich bald wieder hören hier im Podcast Next Level Leadership. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und wie immer, just keep going.